NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Juli 1930. Uruguay wird erster Fußballweltmeister.
Der Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze. Tor!
Die 113. Minute im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro. Das Tor zum Titel 2014, der Stoff für Heldensagen.
Und hier kann Deutschland sich den vierten Stern holen. Und dann wäre dieser kleine Götze ja eine Reihe von Namen, die wir immer wieder wie große Legenden dann zitiert haben. Wie Rahn, wie Müller, wie Breme. Und der vierte Name wäre jetzt Götze.
Andere Länder, andere Fußballgötter. Da gibt es noch den Brasilianer Pelé, den Franzosen Zidane, den Spanier Iniesta. Sie alle haben WM-Endspiele entschieden. Und nicht zu vergessen, Hector Castro.
Hector wer?
Hector Castro, ein kleiner Stürmer von 1,69 Meter.
Der Mann, der heute vor 85 Jahren im ersten WM-Finale das entscheidende 4:2 für sein Land schoss. Uruguay feierte, der Erzrivale Argentinien besiegt. Fiesta in Montevideo, mittendrin Hector Castro, geliebt vom Publikum, weil er sich von Schicksalsschlägen nicht unterkriegen ließ.
Mit 13 Jahren hatte er bei einem Arbeitsunfall den Arm verloren und glich das aber mit offenbar enormer körperlicher Stärke und Behendigkeit und Balance aus.
Weiß Christian Eichler, Fußballhistoriker und Sportredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Und 1930 wurde er bestaunt eigentlich von den Besuchern und den Teams aus anderen Ländern wie ein Weltwunder, ein Spieler, der nur einen Arm hat und der trotzdem im besten Team der Welt spielt.
Sein Tor war der Schlussakt eines Turniers, das die Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaften begründete.
Fußball begann zu einem Weltsport zu werden.
Dahinter stand die FIFA, die zumindest damals politisch glaubhaft für einen internationalen Wettbewerb warb. Thomas Kistner, Sportredakteur der Süddeutschen Zeitung.
Diese beiden Gründungsfiguren, die es bei der FIFA gab, den französischen Sportjournalisten Guérin und den Holländer Hirschmann, die beiden haben sich im Mai 1904 zusammengetan mit einigen Gleichgesinnten und haben die FIFA aus der Taufe gehoben. Da sind einige Leute zusammengekommen mit idealen Vorstellungen, die versucht haben, über den Sport die Völker zusammenzubringen.
Völkerverständigung als Leitmotiv. Das entsprach dem Vorbild des Internationalen Olympischen Komitees, das einige Jahre zuvor von dem Franzosen Pierre de Coubertin gegründet worden war. Und nachdem das IOC 1896 die ersten Spiele der Neuzeit in Athen organisiert hatte, plante auch die FIFA ein erstes Weltturnier.
Es gab schon im Jahr 1905 einmal die Idee, eine Fußballweltmeisterschaft auszurichten. Man besorgte auch schon eine Trophäe und organisierte ein paar Spielstätten, damals in der Schweiz, und lud 12 Teilnehmer ein, aber dann hat dann doch keiner die Reise gemacht und so endete dieses erste Projekt ziemlich kläglich.
Die Zeit war noch nicht reif. Erst in den 20er Jahren schaffte es der Fußball auf die internationale Bühne mit Olympia als Starthelfer.
Vor allem die olympischen Fußballturniere 1924 und 28 in Paris und dann in Amsterdam wurden ein riesiger Erfolg.
Aber diese Beliebtheit setzte den Fußball-Weltverband auch unter Zugzwang.
Die FIFA befürchtete, dass die olympischen Fußballturniere ihnen quasi den Rang ablaufen würden.
Unter diesem Druck wagte die FIFA dann einen zweiten Anlauf für das WM-Turnier.
Dann beschloss man eben, dass man 1930, also so schnell wie möglich, eine eigene Weltmeisterschaft ausrichten wollte.
Eine deutliche Mehrheit der nationalen FIFA-Verbände stimmte 1928 für ein WM-Turnier. Es blieb die Frage des Austragungsortes. Welche Länder waren überhaupt in der Lage, eine WM zu organisieren? Christian Eichler.
Die FIFA wollte diese WM gerne nach Deutschland vergeben, aber Deutschland war noch nicht so weit.
Das lag nicht an mangelnder Akzeptanz oder an fehlenden Stadien. Der deutsche Vereinsfußball hatte in den späten 20er Jahren seine Anhänger gefunden. Der 2014 verstorbene Sporthistoriker Professor Karl Lennertz.
Fußball war vor dem Ersten Weltkrieg eine Sportart unter vielen, vor allen Dingen da es meistens Akademiker waren, die Fußball spielten. Nach dem Ersten Weltkrieg, also in den 20er Jahren, änderte sich das ganz gewaltig. In wenigen Jahren entwickelte sich Fußball zur Sportart Nummer 1, vor allen Dingen als in den Industriegebieten, die Spieler auch aus den Arbeiterschichten kamen und damit aber auch dazu beitrugen, dass eben ihre Kollegen als Zuschauer die Stadien bevölkerten. Es wurden große Stadien gebaut.
Aber der Deutsche Fußballbund wollte weder eine WM ausrichten, noch wollte er überhaupt an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Denn die deutschen Fußballer der 30er Jahre waren offiziell Amateure, die bei einer Weltmeisterschaft gegen Profimannschaften spielen mussten. Für den DFB damals eine unannehmbare Aufwertung des Profisports.
In Deutschland hatte dieser Amateurstatus immer fast einen Status eines Heiligtums.
Wohl auch, weil der DFB, heute weltweit der größte nationale Sportverband, 1930 die Konkurrenz im eigenen Land fürchtete.
Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Deutsche Fußballbund in jener Zeit noch kämpfen musste als die einzige Vertretung des deutschen Fußballs. Es gab ja auch den Arbeitersport, es gab den kirchlichen Sport und es gab natürlich die Befürchtung, dass eine Profiliga dann auch sich abspalten könnte von dem Verband, sodass eben der Deutsche Fußballbund nicht mehr so eine Rolle gespielt hätte.
Da der DFB die Ausrichtung ablehnte, musste die FIFA einen anderen Gastgeber finden.
Und am Ende blieben noch 4 Kandidaten übrig, 3 aus Europa und eben Uruguay, das dann den Zuschlag bekam.
Uruguay hatte sich als Olympiasieger 1924 und 28 empfohlen und galt auch unter politischen Aspekten als schlüssiger Austragungsort.
Uruguay ist eigentlich immer so eine Insel der Glückseligkeit in Lateinamerika offenbar gewesen. Also und das gilt auch in jener Zeit. Es war ein Wohlfahrtsstaat im Vergleich jedenfalls zu anderen Ländern in Südamerika. Es ging friedlich zu. Es gab keine Militärputsche wie in vielen anderen Ländern. Also es war ein sehr solides, sehr politisch ruhiges Land.
Dafür spitzte sich aber vor dem Turnier die Weltlage zu. Der Schwarze Freitag, der große US-Börsencrash im Oktober 1929, führte zu einer globalen Wirtschaftskrise und gefährdete auch die erste Weltmeisterschaft. Fußballverbände verloren zum Teil ihr gesamtes Vermögen. Angesichts der bedrohlichen Lage erschien vielen Ländern die Teilnahme als unkalkulierbares Risiko.
Es waren halt enorme Reisekosten, die man übernehmen sollte. Es gab große Probleme, überhaupt Spieler wegzulotsen von ihren Arbeitsplätzen. Jedenfalls hatten bis 2 Monate vor der WM kein einziges Team aus Europa sich gemeldet, worauf die Uruguayer beleidigt bei der FIFA androhten, die ganze WM ausfallen zu lassen.
Der FIFA-Präsident setzte sein eigenes Geld ein, um diese Blamage zu verhindern.
Und dann sprang Jules Rimet ein und schaffte es zumindest erstmal in seinem Heimatland Frankreich eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Die bestand im Wesentlichen aus Arbeitern der Autofabrik von Peugeot, die dafür frei bekamen.
Dann beorderte der rumänische König, in Personalunion auch Präsident des Nationalen Fußballverbandes, eine Mannschaft nach Uruguay. Auch Belgien und Jugoslawien sagten in letzter Minute zu. Das Turnier war gerettet, mit dem Handicap einer langen Anreise.
Also die Franzosen, Belgier und Rumänen, die schifften sich auf demselben Schiff ein. Und auch der FIFA-Präsident war drauf, Jules Rimet, und mit ihm auch der kleine WM-Pokal, den man ja später nach ihm benannte. Und da ging das Schiff dann eben von Europa nach Rio. Und dort nahm man dann auch noch die Brasilianer auf, die dann auch noch runter zum Rio de la Plata nach Montevideo mitfuhren. Und diese Reise dauerte 15 Tage, jedenfalls die der Europäer. Man machte ein bisschen Deckgymnastik.
Die gleichen Szenen bei der Anreise der Jugoslawen. Mehr Lustfahrt als professionelle Vorbereitung. Ein Teambetreuer schrieb in seinen Erinnerungen:
Auf dem Schiff waren wir eine Attraktion, weil wir 2-mal täglich trainierten, vorwiegend mit Gymnastik. Das Publikum lud die erschöpften Fußballer dann stets zum Tanzen, Trinken und Singen ein. Als wir nach 18 Tagen Seefahrt drüben ankamen, hatte unser Torwart Jakčić 16 Kilo zugenommen.
Als dann das Turnier begann, waren die Europäer chancenlos gegen die südamerikanischen Spitzenteams Argentinien und Uruguay. Das lag sicher an den Reisestrapazen, aber wohl auch an den falschen taktischen Vorbildern.
Früher war man ganz auf den englischen Fußball fixiert. Auch die Spielweise, die man dort hatte, den Ball lang und weit wegschlagen und ihm dann hinterherlaufen, ihn wiedergewinnen.
Das widersprach schon damals dem südamerikanischen Spielverständnis.
In Südamerika war ja ein etwas anderer Fußball entstanden, der den Ball am liebsten behielt. Man wollte etwas Schönes mit ihm machen, etwas Technisches, etwas Überraschendes. Und all diese Elemente dessen, was wir heute als Schönheit am Fußball empfinden, all das kam aus Südamerika in jener Zeit.
Und so setzten sich die beiden Turnierfavoriten Argentinien und Uruguay nahezu ungefährdet durch und bestritten am 30. Juli 1930, heute vor 85 Jahren, das erste WM-Endspiel der Fußballgeschichte. Das ferne Europa erfuhr von all dem kaum etwas.
Es gab so gut wie keine Resonanz in Europa. Es gab auch quasi keine Berichterstattung. Also mir ist nicht bekannt, dass ein einziger europäischer Journalist in Uruguay war.
Dass die deutsche Öffentlichkeit überhaupt etwas von dem Spiel erfuhr, verdankte sie dem journalistischen Talent eines Unparteiischen.
Der Bericht über das Finale, der 3 Wochen später im Kicker erschien, der kam von dem Schiedsrichter dieser Partie, John Langenus, ein Belgier, der sich eben nebenher als Reporter betätigte. Das dauerte deshalb so lange, weil er erst mit dem Schiff wieder zurückfahren musste.
Ähnlich erging es den Franzosen. Auch hier erschienen die sehr persönlichen Spielberichte mit reichlich Verspätung.
Die kamen nämlich von 2 Spielern, die diese Berichte selber schrieben. Und der Mittelläufer Delmer, wie man in Frankreich weiß, fand in diesem Bericht nicht statt. Niemand las es, der überhaupt da war. Den konnten die beiden nämlich nicht leiden.
Uruguay 1930, das war auch eine WM der Kuriositäten.
Ein anderer Schiedsrichter aus Mexiko verlegte einfach den Elfmeter, denn es gab keinen Punkt, der dort eingezeichnet war, auf ungefähr die Strafraumlinie. Also der musste auf fast 16 Metern dann verwandelt werden.
Und auch den Helfern auf der Bank fehlte es bisweilen an Professionalität.
Ein amerikanischer Betreuer, der im Halbfinale gegen Uruguay auf den Platz lief und dabei seine Tasche fallen ließ mit seinem Arztbesteck, dem zerplatzte dabei eine kleine Flasche mit Chloroform und er fiel dann in Ohnmacht, sodass also der Betreuer dann erstmal vom Platz geschafft werden musste.
Und es blieb eine WM der Gegensätze. Die Begegnung Chile gegen Frankreich sahen 2200, die Partie Uruguay gegen Jugoslawien im gleichen Stadion rund 80.000 Zuschauer. Ein Spiel wie eine Fiesta.
Adios muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, y apenas tiempo.
Die Hits der Saison dröhnten über 90 Minuten aus den Lautsprechern. Der jugoslawische Betreuer erinnerte sich.
Dazu diese Knallerei mit den Pistolen, einfach so aus Freude. Den Aufforderungen, die Pistolen an den Garderoben abzugeben, folgte niemand.
Zumindest beim Endspiel machten die Sicherheitskräfte dann ernst. Der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling.
Vor diesem Finale wurden die Fans durchsucht. Man stellte 1600 Revolver fest.
Uruguay gegen Argentinien, das war das heiß ersehnte Traumfinale und ein Spiel mit politischer Sprengkraft. Denn das große Argentinien hatte immer wieder territoriale Ansprüche gegenüber seinem Nachbarn geltend gemacht.
Die Uruguayer haben also immer eine große Widerstandskraft daraus bezogen, gegen die Großen sich zu wehren, auch im Fußball. Und da hatte sich dann auch ein bisschen was hochgeschaukelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine sehr hitzige Atmosphäre war im Jahr 1930.
Der belgische Finalschiedsrichter Jean Langenus bekam eine hochdotierte Lebensversicherung und seine Leibwachen standen hinter beiden Toren. 2000 Polizisten patrouillierten während des Spiels. Das Turnier endete dann ohne Zwischenfälle mit dem 4:2-Sieg des Gastgebers. Die Sportwelt hatte die erste, noch reichlich improvisierte Weltmeisterschaft erlebt.
Etabliert war sie noch nicht. Dafür war das Turnier noch zu weit weg vom Weltinteresse. Es hatten ja nur 13 Länder teilgenommen, statt der 16 erhofften. Und der FIFA war klar, dass sie das nächste Turnier nach Europa legen musste.
Italien und Frankreich richteten die folgenden Weltmeisterschaften aus. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Erst 1950 wurde in Brasilien wieder angepfiffen und diese WM stand vor ähnlichen Problemen wie die Premiere in Uruguay. Und Deutschland war auch nicht dabei. Christian Eichler.
Das erste Turnier nach dem Krieg 1950 in Brasilien hatte die ähnlichen Anlaufschwierigkeiten wie das erste in Montevideo, wie in Uruguay. Viele Länder hatten kein Geld, schickten keine Teams. Auch da musste man sich erst durchkämpfen. Und 1954, als Deutschland dann ja zum ersten Mal Weltmeister wurde, mit der WM in der Schweiz war eigentlich die WM das geworden, was wir heute kennen und nicht mehr wegzudenken, einfach aus der Welt der Fußballfans.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor!
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an das Endspiel der ersten Fußballweltmeisterschaft am 30. Juli 1930. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.